Herr Hossel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schork.
Jo, vielen Dank. Herr Hossel, die Kämpfe in Syrien sind zwar weitgehend abgeflammt, man habe 90% der von Terroristen und Rebellengruppen kontrollierten Gebiete zurückerobert. Dennoch besteht die Krise weiter, wenn auch in einem kleinen Teil des Landes, zwar im Norden. Die USA wollen dort im Norden Syrien an der Grenze zum Irak eine Pufferzone einrichten. Das Gleiche will auch die Türkei. Der Unterschied zwischen den USA und der Türkei, ich meine den Standpunkt dieser beiden Länder, besteht allerdings darin, dass der Standpunkt der USA von Beginn an ganz klar war, während die Türkei die Seite immer wieder wechselte. Ich höre gerne Ihre Analyse dazu.
Ja, wir stehen an einer seltsamen, schwierigen Schwelle im Moment, auch im Astana-Garantie-Dreieck Russland, Türkei, Iran. Weil die Türkei gewaltig aufgerüstet hat an der Grenze zu Syrien, insbesondere am östlichen Teil dieser Grenze, und möchte gern eine Pufferzone dort einrichten. Und interessant ist, wie stark die türkischen Angaben wechseln zwischen 15 und 30 Kilometern Tiefe, und möchte diese Pufferzone mit Truppen besetzen. Den syrischen Präsidenten Assad, der einzige ist, der darüber wirklich zu bestimmen hat, hat man vorsichtshalber gar nicht erst gefragt. Man hat aber mit den Partnern gesprochen, eben türkischerseits, also Russland und Iran, und stellt fest, dass da auch Abstufungen sind. Und wie man das nun angeht, wie stark man dagegen sein soll. Und wir haben heute gerade zwei unterschiedliche Meldungen, nämlich aus Russland, dass man also das Verhalten der Türkei in Idlib, in der Provinz Idlib, wo die Türkei ja 12 stark befestigte und stark ausgerüstete Militärstützpunkte erhält, bis kurz vor Aleppo, also direkt an der Stadtgrenze sozusagen stehen da die Türken, also weit im syrischen Inland und allerdings auch an der türkischen Grenze. Aber im Wesentlichen hat man den Eindruck, die Türkei hat sozusagen ihren Wunschgarten, Provinz Idlib und mehr, eingezäunt mit diesen 12 Positionen. Und macht da drin auch ziemlich, was es will, diese Türkei. Und eigentlich war ja gesagt im Abkommen von Sotschi, dass die Türkei hier gemeinsam mit Russland für Ruhe sorgt. Und auch erwartet man in Russland, dass sich die Türkei zurückzieht. Dann hat es eine Idee gegeben, daran habe ich selbst auch mitgewirkt, als Autor einer russischen regierungsnahen Website, dass man sagt, okay, wenn die Türken sich aus Idlib zurückziehen, dann könnte man ja drüber nachdenken, ob sie im Norden Syriens vorübergehend tatsächlich so eine Pufferzone einrichten. Und das schien auch einigermaßen mit der russischen Seite zusammenzupassen. Das Problem ist nur, die Türken denken gar nicht an Rückzug aus Idlib, aber sie denken durchaus an die Besetzung des Nordstreifens von Syrien. Und sie haben auch inzwischen, nachdem sie zunächst 50.000 Mann an der syrischen Grenze gesammelt hatten, stehen sie nun ungefähr bei 100.000. Die genauen Zahlen kennt man nicht, aber es gibt eben doch türkische Quellen, die so etwas schreiben. Und gleichzeitig verwirrt die Türkei alle möglichen Beobachter damit, dass sie unbedingt darauf beharrt, sie wollte das russische Luftabwehrsystem S-400 kaufen. Aber die Amerikaner sagen klar, das verändert etwas, das lassen wir nicht einfach so hingehen. S-400 passt nicht zu unseren Waffensystemen, gefährdet möglicherweise einen türkisch-amerikanischen Deal um weitere Jäger, die also Luftwaffenstreitkräfte, die hier Amerika möglicherweise nicht liefern möchte, wenn die Türkei kauft. Aber das alles läuft im so halb erklärten oder nicht ganz zu Ende erklärten Rahmen ab. Die Türkei schwankt sozusagen zwischen den Welten Russland und Washington. Aber es dürfte einigermaßen klar sein, dass die Türkei wild entschlossen ist, gerade mit der heute veröffentlichten Erklärung, man sei jetzt bereit zum Einmarsch, dass man eben auch sich möglicherweise nicht daran hält, was die Russen gesagt haben, nämlich, dass ja die Türkei im Rahmen des mit Syrien vor Jahrzehnten geschlossenen Adana-Abkommens begrenzte Exkursionen in diesen Streifen nach Syrien hinein unternehmen könnte, um eben die bewaffneten Kräfte von YPG zurückzuschlagen, einzudämmen, zu bekämpfen, damit die türkische Grenze, das türkische Territorium zu sichern, ohne allerdings eine dauerhafte Besetzung. In dieser schwierigen und nicht zu Ende erklärten und nicht offen durchgeplanten Lage befindet sich die Region im Moment und es sieht ganz offen gesagt aus meiner Sicht nicht gut aus.
Herr Hostel, was wollen die Türken in Nordsyrien? Was haben sie vor zu machen? Denn es steht fest, dass wenn sich die türkischen Kräfte dort aufhalten, bedeutet das eine Verletzung der nationalen Souveränität Syriens. Das ist auch ein Verstoß gegen die UNO. Kader, wollen Sie dagegen sein? Wollen Sie sich so einfach gegen Beschlüsse der Vereinten Nationen halten? Man versteht das nicht.
Nein. Und ich kann nur sagen, wir haben ja nun zwei hervorragende Beispiele, dass wir Erfahrungen mit den türkischen Methoden, mit der türkischen Art, sich zu bewegen haben. Und das ist in Afrin und in Idlib. Und in beiden Fällen unternimmt die Türkei alles, um, oder sehr viel, alles würde ich nicht sagen, aber sehr viel, um sich aufzuführen wie ein Besatzer auf Dauer. Da wird also ein türkischer Postdienst eingeführt, da werden Sendemasten türkischer Handynetze aufgestellt, da werden türkische Verwaltungen aufgebaut, da wird also am Schulsystem herumgearbeitet, auch in türkischer Richtung. Die spielen da so ein bisschen kleines osmanisches Reich. Und einzelne Türken, das sehe ich auf meiner eigenen Facebook-Seite zum Beispiel, argumentieren auch ungefähr so. Wie kommt denn Syrien dazu, Russland in Syrien mehr Macht und Mitsprache einzuräumen, wo die doch gar keine Muslime sind, als der Türkei. Das sind doch Muslime und wo doch Syrien insgesamt früher zum Osmanischen Reich gehört habe. Und solche Argumentationen sind stark gefährlich. Denn wenn das eine verbreitete Stimmung in größeren Teilen der türkischen Bevölkerung ist, dann ist die Türkei reif zum dauerhaften Einmarsch, zur dauerhaften Besetzung von Teilen Syriens. Und das natürlich bricht alle möglichen Rechtslagen, das ist vollkommen klar. Sie haben das vorhin angeführt, die UN-Charta und viele andere Dinge werden da gebrochen. Und die Frage ist die Türkei wirklich bereit, sich auf diese Dinge einzulassen? Das würde nämlich bedeuten, dass Russland seine positive Politik, also Bau eines Atomkraftwerks, Lieferung von S-400 Luftabwehrsystemen, das ist ja nicht ein Luftabwehrsystem, wenn man das richtig betrachtet, ist das ein Luftverkehrskontrollsystem. Und zwar hocheffizient, das Beste der Welt. Wer also ein S-400 in der Region hat, der beherrscht da den Luftverkehr. Und kann jederzeit jeden abschießen, der da rumfliegt. Das ist eine klare Sache. Und das ist deshalb interessant, weil ja Russland damit einen Teil seiner Macht, seiner bisher unbestrittenen Luftmacht über Syrien, Lufthoheit, abgeben würde. Und es geht um weitreichende Pipeline-Pläne, von denen Russland, also man möchte es fast bedauernd sagen, schon wieder seinen Teil voll erfüllt hat, aber die andere Seite noch nicht, die Türkei nicht in diesem Fall. Das ist die ganz schwierige Lage hier in diesem Zusammenhang. Dass der Iran sich hier auf die syrische Seite weitgehend geschlagen hat, ist ja nicht nur eine Frage von Freundschaft, Zusammenarbeit und Beistandspakt Iran-Syrien, sondern eben tatsächlich auch eine Frage des Rechts.
Herr Hussein, auf der anderen Seite hatten wir einige Gespräche in Astana. Da fanden Sie oftmals auch auf der Staatspräsidentenebene. Und da haben die drei Länder, Staatspräsidenten der drei Länder, die territoriale Integrität Syrien stritten, wozu sich auch die Türkei verpflichtete. Und das, was wir aber derweil beobachten können, ist ein Verstoß dagegen.
Ja, und das muss man einfach im Rahmen sehen. Und wir wissen ja sowieso, dass Politiker, auch Staatspräsidenten, gerne mal das ein oder andere erklären, ohne das zu meinen tatsächlich oder wirklich zu respektieren, beabsichtigen. Die territoriale Integrität Syriens haben auch die USA anerkannt. Sie wollten zwar so ein bisschen Assad wegjagen und sie wollten auch einen und haben auch einen gewaltigen Terrorkrieg in Syrien inszenieren helfen. Und sie haben dafür einiges Geld auch ausgegeben, nicht so viel wie mit eigenen Truppen, bei weitem nicht so viel, aber doch erheblich. Und tatsächlich liegt ihnen an der territorialen Integrität Syriens überhaupt nichts. Washington meine ich jetzt. Und ich glaube, oder ich habe den Eindruck allmählich, die Türkei verfährt in der Region nach dem Motto, mal sehen, wie viel wir kriegen können. Wir wollen auf jeden Fall so viel nehmen, wie wir kriegen können und vielleicht noch ein kleines Stückchen mehr. Das ist so ein Verhalten wie auf dem Teppichbazar, aber es ist auch noch etwas mehr, denn es ist ja Krieg. Und das schafft ja Not, Unstabilität, Fluchtbewegungen überall und ist mit Sicherheit ein schwerer Eingriff. Und wir sehen ja auch, wozu das führt. Die Regierungen, gerade das Gebiet Afrin, die Regionen, in denen die Türkei diese Politik fährt, die sind ja nicht sicher. Idlib ist nach wie vor kräftig bevölkert von Daesh oder IS oder HTS oder wie sie alle heißen. Und die Türkei lebt offenbar ganz gut damit. Also das sind ja Situationen, wo man sich fragt, und das scheint eine Entscheidungsfrage der türkischen Politik zu sein, tritt eigentlich die Türkei in die Stiefel der Amerikaner? Terrorunterstützung gegen Syrien. Das ist ein wichtiger Punkt. Und hier sind die Dinge noch nicht endgültig entschieden. Sie sind in der Schwebe, aber diese Schwebe neigt sich so ganz langsam, schon allein wegen des Drucks von 100.000 Mann türkischer Truppen an der ostsyrischen Türkei-Grenze. Dieses Gewicht neigt sich allmählich in Richtung türkische Gebietserweiterung.
Herr Husserl, der Iran ist auch gegen die Errichtung einer Pufferzone, vor allem angesichts der Tatsache, dass die USA angekündigt haben, 400 Mann an dieser Grenze, an der syrisch-irakischen Grenze einfach aufrechterhalten zu wollen. Und Iran ist deshalb dagegen, weil er befürchtet, dass von dort aus möglicherweise Terroristen, Rebellen in den Iran einfach verschickt werden könnten. Und die Beziehungen zwischen der Türkei und Iran sind bekanntlich auch gut. Wie kommt man hier weiter?
Das Ganze befindet sich aus meiner Sicht im ungeklärten Raum. Wir sind nicht ganz sicher, wie das gehen soll. Wir haben freundliche türkische Bemühungen auch Richtung Iran, um da Beunruhigung, wie soll man sagen, möglichst flach zu halten. Das Problem ist immer, wenn es um den Iran geht, versucht die Türkei es wie auch in Russland mit Beschwichtigung und mit Freundlichkeit und mit Erklärungen, aber mit keiner klaren Richtung. Wir bekommen aus der Türkei keine klare Ansage nach dem Motto, okay, Adana-Abkommen gilt, jawohl, wir werden uns mit einem System der Benachrichtigung so verhalten, dass wenn wir zuschlagen wollen, wird in irgendeiner Form über den syrischen Geheimdienst oder wie immer man diese diplomatischen Kanäle, die man ja nicht auffüllen will, die Türkei möchte ja diplomatisch die Regierung Assad nicht stärker anerkennen als bislang. Da kommt man nicht voran. Möchte man also Syrien dann warnen und dann wird es eben einen begrenzten Truppeneinmarsch geben und dann zieht man sich auch kurzfristig wieder zurück. Eine solche Erklärung aus der Türkei gibt es nicht. Und das führt eben im Wesentlichen dazu, dass natürlich alle Weiterungsfragen, nämlich wie dauerhaft wird die Pufferzone, wie weit reicht die Pufferzone, wie verhält man sich in der Pufferzone, will man da auch auf türkische Verwaltung umstellen, wie in Idlib und Afrin, so langsam diese ganzen Fragen, oder will man Richtung Iran weiter voranschreiten, diese ganzen Fragen bleiben gleichermaßen ungeklärt. Das ist die Position, eine, ich will mal sagen, militärisch bedrohlich angefüllte Schwebesituation. Und da das militärische Anwachsen nun offenbar laut türkischer Meldung abgeschlossen ist, kann man der Ansicht sein, so, die Türkei hätte jetzt genügend Kräfte versammelt, um das zu tun, was sie da wollen. Und es gibt im Moment militärisch am Boden keine Macht, die das aufhalten könnte. Gegen 100.000 Mann türkische Armee, gedeckt von Luftwaffe, gibt es da kein Gegenmittel. So viel Russen gibt es ja nicht in der Gegend, auch nicht so viel iranische Militärberater, Schrägstrich Soldaten oder Hisbollah-Kräfte. Und die sind auch keineswegs darauf geeicht, obwohl es schon einzelne Zusammenstöße gegeben hat zwischen, wie soll man sagen, türkisch-freundlichen Kräften beispielsweise und Iran- und Syrien-freundlichen Kräften, Milizen, örtlichen Milizen, ist man jetzt ja nicht auf der syrischen, iranischen, russischen Seite darüber verständigt, dass man sagt, wir werden einem türkischen Einmarsch in eine Pufferzone Waffengewalt entgegensetzen. Das ist die Lage und deswegen ist es wirklich ein kompletter Schwebezustand.
Herr Hossel, aber das sind, wie Sie sagten, alle ungeklärten Fragen. Wem nützt diese Situation und was will man dann letztendlich damit erreichen?
Die Situation senkt sich langsam oder neigt sich langsam für Gewinne auf der türkischen Seite, einfach auch, weil die Türken am meisten in eine militärische und eine Beherrschungssituation investiert haben und die anderen haben nicht mit investiert. Man hätte ja auch sagen können, ich male jetzt mal ein Fantasiebild. Russland schickt 50.000 Mann, Iran schickt 30.000 Mann, Hisbollah schickt 10.000 und dann kommt noch die syrische Armee und verteidigt die ostsyrische Nordgrenze gegen einen möglichen türkischen Einmarsch. Sichert auch gleichzeitig die Türkei vor Anschlägen von Seiten YPG, den PKK-nahen militärischen Kräften, sodass die Türkei auch keinen Grund mehr hätte, da einzumarschieren. Das wäre ja möglich. Hat ja auch niemand darüber gesprochen, dass man in die Türkei hineinmarschieren will. Also die Türkei muss sich ja gar nicht so richtig angegriffen fühlen, wenn das passiert. Ist aber nicht passiert. Das heißt, diese drei Kräfte oder vier, von denen ich gesprochen habe, haben der Türkei auch nichts Entscheidendes entgegengesetzt. Und dann kommt das, nicht? Wie mein Großvater immer so schön sagte, von nichts kommt nichts. Also wenn man einer Macht, die offenbar vorandrängt, nichts entgegensetzt, wird sie vermutlich weiter vorandrängen.
Und wie wird dann die Zukunft Syrien ausschauen?
Nicht besonders gut, weil mit einer solchen eingeschränkten Souveränität kann Syrien natürlich auf die Dauer nicht leben. Es kann nicht leben ohne die Provinz Idlib, das ist vollkommen klar. Aleppo ist eine beschnittene Stadt. Die Vororte stehen sozusagen direkt unter türkischen Gewehrläufen. Wir haben große Probleme mit Fahrten nach Latakia aus Syrien heraus. HTS beherrscht die Autobahnen. So geht das gar nicht weiter. Dies schreit nach einer Bereinigung. Und es wird entscheidend, sage ich mal, auf eine gemeinsame iranisch-syrisch-russische Geschlossenheit ankommen, der Türkei zu sagen, liebe Freunde, wir wollen uns gut untereinander verständigen, aber weitere Geländegänge werden wir oder Geländevereinnahmungen und Errichtung türkischer Verwaltungen werden wir nicht dulden. Adana oder nix heißt das dann. Also ihr dürft Exkursionen machen und wenn ihr das nicht macht, dann haben wir eine ernste Situation, nämlich eine Situation der Konfrontation. Das wäre sozusagen der Gegenschritt. Hier ist Russland nicht entschlossen. Das ist bedauerlich.
Vielen Dank, Herr Hostel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schorkny.